Liebe Geschwister in Christus, kurz vor Weihnachten wird das Thema Geld gern zur Sprache gebracht. Spendeneinladungen, Hilfsaktionen, Unterstützungsanfragen, Kollekten, Almosen oder Geschenkideen füllen den Briefkasten, die E-Mail-Box und dann oft den Papierkorb. Das Evangelium, das wir gerade gehört haben, bezweckt keine Spendeaktion. Ich möchte mich mit Ihnen hinhören, was die eigentliche Botschaft dieser Erzählung ist und welche Kraft sie auslöst, um einen freien Raum für sich zu entdecken, in dem man sich ungezwungen, glücklich und aufbauend bewegen kann. Sehen wir uns zuerst die Geschichte an. Lesen kann man sie dreifach nach Markus, Matthäus und Lukas, den wir gerade gehört haben. Matthäus nennt den Reichen Jüngling. Neaniskos in der griechischen Originalsprache bezeichnet einen bartlosen Jungen, also noch einen Teenager, könnte man sagen. Nach Lukas ist dieser kein junger Mann, sondern ein erwachsener, reich gewordener und angesehener Jude im besten Mannesalter. Ein mächtiger Ratsherr mit festem sozialen Stand und ein Gesetzertreuer mit religiöser Anerkennung, der alle Gebote von Jugend an eingehalten hat. Also ein Mann an der Spitze des Erfolges. Von seinem stabilen Stand aus spricht er Jesus direkt und öffentlich an. Das setzt eine gewisse Autorität und Selbstschätzung voraus. Was erhofft er sich davon? Möglicherweise Jesu Zustimmung oder eine Ermutigung in seinem Bemühen, dass Jesus sein Leben lobt, seine Verdienste bestätigt und ihm das ewige Leben zuspricht. Gern auch gegen eine große Tat. Vielleicht eine große Spende? Schon mit der Ansprache "Guter Meister" entscheidet sich das Schicksal dieser Begegnung. Jemanden mit dem göttlichen Attribut gut anzusprechen, war in jüdischen Kreisen ungewöhnlich und deutet auf eine besondere Wertschätzung des Lehrers hin. Nimmt der Reiche Jesu Lehre so ernst wie das Gotteswort? Oder schmeichelt er ihn nur mit einem außergewöhnlichen Kompliment, was man gerne sagt, mit einer Captatio Benevolentiae? Mit seiner kritischen Rückfrage, was nennst du mich gut, führt ihn Jesus zur Klärung. Was treibt denn zu Jesus, wenn er das Gesetz schon hat? Was ist dieses Mehr, das das Gesetz nicht erfüllt, das ihm fehlt und das er in Jesus sucht? Der Reiche soll richtig erkennen. Gewiss ist der Jesus der gute Meister. Konsequenterweise müsse er also bereit sein, seiner Forderung zu folgen, dem entscheidenden Eins, das alles ändert. Jesus verlangt noch mehr als die Tora. Er erschließt aber auch viel mehr, so die christliche Botschaft. Auch der Reiche wünscht sich mehr. Aber er ist nicht bereit, mehr dafür zu geben. Markus bietet ein feines Detail. Der Reiche wagt nicht noch einmal zu sagen, guter Meister. Er antwortet jetzt schlicht mit, Meister, das reicht schon. Hier bricht die Begegnung zusammen. Den Weg Jesu zum ewigen Leben kann der Reiche nicht mitgehen. Die Anforderungen sind ihm zu hoch. Was nennst du mich gut, war keine Infragestellung der Rolle Jesu, sondern wies auf den schwachen Glauben dieses Reichen voraus. Noch deutlicher als Lukas spitzt Markus durch Gefühlsregungen den Kontrast zwischen Anfang und Ende der Gesprächssituation zu. Eifrig rennt der Reiche zu Jesu und fällt ihm zu Füßen. Unmutig und enttäuscht wendet er sich von ihm ab. Mit einer Aufforderung zu einer teuren extra Leistung hätte rechnen können. Denn maßvolles Almosen geben haben die Rabbinen angeraten. Aber ein komplettes Aufgeben seines Status, ja, seines Lebens, hat er nicht erwartet. Die Radikalität dieser Wende betont Jesus bei Lukas im Vergleich zu Markus und Matthäus, indem er den Mann auffordert, alles zu verschenken. Der Reiche identifiziert sich aber mit seinem Reichtum. Er ist sein Leben und er kann sich davon nicht trennen. Zwei Grundgedanken kreuzen sich in der Erzählung. Zum einen ist der materielle Reichtum eine trügerische Falle, die bindet, anstatt frei zu machen für ein gelungenes Leben. Zum anderen führt die Steigerung der Heilsgeschichte von Gottes Gesetz zur Botschaft des anbrechenden Gottesreiches. Der hermeneutische Reiz dieser Geschichte, die dann plötzlich uns alle betrifft, liegt in zwei Problemen. Soll man alles verschenken? Betrifft die radikale Aufforderung Jesu alle, was eine ernst gemeinte notwendige Bedingung für die Teilhabe an Gottes Reich? Oder betrifft die Aufforderung Jesu nur die esoterische Kategorie der Vollkommenen im Glauben, so etwa die Superchristen oder aber nur die Reichen? Fangen wir mit den Reichen an. Wer ist überhaupt reich? Bis heute ist Reichtum ein schwer definierbarer sozioökonomischer Begriff, da er nur mit Mühe quantifizierbar und kaum vergleichbar ist. Im Neuen Testament ist der Reiche nicht durch seine Güter definiert, sondern er wird charakterisiert durch seine Abhängigkeit von Geld und Güter und durch seine Habsucht. Der Reichtum selbst kann als Gabe Gottes auch durchaus positiv sein, aber Geld und Reichtum stehen unter der Kritik häufig Anlass zur Sorge zu werden und den Glauben zu verderben. Die Habsucht ist ein Götzendienst, folgert Kolosser 3,5. An diese Art von Reich denkt Lukas. Er ist Evangelist für ein Christentum bereits der dritten Generation, das nicht wenige Machthaber und reiche Besitzer in seiner Reihen hatte. Für diese und alle, die an ihrem Besitz hängen und unter seiner trügerischen, satanischen Macht stehen, ist die Tür des Gottesreiches verschlossen. Statt Gott dienen sie dem Geld und identifizieren sich damit. Für all diese besteht die Notwendigkeit, sich von ihrem Besitz zu trennen. So konkret und so radikal, wie es das Evangelium ist. Denn aus dem Reichtum entsteht keine Sicherheit für das Leben. Wir kennen ja alle das Gleichnis vom reichen Toren, der seine Scheune noch größer bauen und mit Vorräten anfüllen will. Heute mehr als sonst bezeugen uns die Nachrichten, dass das Leben unsicher und das Tod unberechenbar sind. Somit kann man jetzt verstehen, alles, was man hat, ist zu verschenken, sobald es uns festhält und den Weg der Nachfolge versperrt. Das ist die Gefahr für die Reichen. Die Unabhängigkeit von Geld ist eine ernste, notwendige Bedingung für die Teilhabe am ewigen Leben. Davon sind alle Christen in gleichem Maße betroffen. Es gibt dafür keine Skala von Anfängern zu Fortgeschrittenen und Perfekten, sondern alle Christen sollen sich von Reichtum und Habsucht abwenden, um frei zu werden für das Reich Gottes. Wie notwendig das ist, zeigt das sprichwörtliche Bild vom Kamel und von dem Nadelöhr, das plastisch eine irreale Situation darstellt. Wie lustig und lächerlich erscheinen die Reichen als dicke Kamele, die mit ihrem Reichtum schwer beladen sind, wenn sie vergeblich versuchen, durch ein Nadelöhr hindurchzukommen. Das geht doch nicht. Merken Sie es denn nicht? Aber der Reichtum zu verlassen, das ist nicht weniger schwer. Ja, es erscheint sogar unmöglich. Wer kann dann noch gerettet werden? Fragen die Leute Jesus. Jesu Antwort führt lapidar zurück zum wahren Akteur der Erlösungsgeschichte. Gottes Macht öffnet die Herzen und macht das Unmögliche möglich. Das ist kein unerklärliches Wunder, das ist das Werk Gottes. Ihm soll man es überlassen. Nach diesem Werk und Modell strukturierten sich die ersten christlichen Gemeinden, in denen niemand Geld für sich behielt, sondern alles Vermögen zu den Aposteln gestellt wurde, wie wir aus der Apostelgeschichte erfahren. Sicher werden einige auch jetzt denken, schön, Frau Pellegrini, das ist eine schöne alte Geschichte vom 1. Jahrhundert. Ich möchte nur sagen, dass diese Gemeinde, die sich an diesem Modell der Apostelgeschichte orientieren, gibt es immer noch. Davon möchte ich zwei erwähnen, die mir besser nahestehen und bekannt sind. Das ist die Nomadelphia in der Toskana, in der Nähe von Grosseto, wo alle Leute auch ohne Geld leben. Und noch meine Gemeinde, wo ich herkomme, aus Mailand, die ist weniger bekannt, inzwischen ein bisschen mehr. Das ist Villa Pizzone am Rand von Mailand, wo man auch nach diesem Modell gelebt hat und immer noch lebt. Und das Schöne daran ist, wenn man dort verbunden ist und dort faktisch lebt, geht es nicht um Geld. Es geht, dass man plötzlich andere Werte entdeckt. Die Leute sind entspannt, die sind froh, die Krise ist da, aber Gott ist da. Es begleitet, es führt, es fehlt doch nichts. Was soll man dann mit dem trügerischen Geld? Lukas spricht woanders von dem ungerechten Mammon. Was soll man machen? Teilen und unter den Armen verteilen, solange es gibt, also immer nach dem Evangelium. Das ist das aktive Gebot der Liebe, das alle Gebote und Verbote übertrifft und schon zur Nachfolge Jesu gehört. Das ist der redliche Umgang mit dem Geld. Als guter Verwalter darüber verfügen, nicht als introvertierter Besitzer es wegzusperren oder gar zu verschleudern. Das Neue Testament und in diesem Fall besonders Lukas steht also auf festem Boden, auch und gerade wenn es um das Geld geht. Das Geld ist in dieser Welt notwendig. Es ist gut, insofern es dem Leben dient. Es ist keine statische, sondern eine auf Kommunikation angelegte Realität. Man möge nur an Zacchaeus denken. Es ist eine ernste Angelegenheit, die vernünftig geplant und verwaltet werden soll. Wie im Gleichnis vom Turmbau, wo es darum geht, die Kosten genau und vorsichtig zu kalkulieren. Aber das Geld hat keine Priorität im Leben und bietet auch keine Orientierung. Als Verkörperung der materiellen Macht ist es höchst gefährlich und trügerisch, wenn es nicht unter einer höheren Führung steht. Der Geist Gottes und seine liebeschützenden Ziele sind das Maß für den Umgang mit dem Geld, frei von Ängsten, Egoismen und Zwängen. Denn Gott, der gütige Vater, kennt die Not seiner Kinder und spendet ihnen das tägliche Brot. Er hilft und gibt, er sorgt und rettet. An seiner Güte und an seiner Kraft soll sich der Jünger in der Nachfolge Jesu orientieren, wenn er mit dem Geld umgeht. Diese Botschaft wird bekräftigt durch die Stellung dieser Erzählung mitten in einem Textzusammenhang, der die Bedingungen der Nachfolge reflektiert, und zwar in allen drei Synoptikern. Zuvor steht die Segnung der Kinder, die zeigt, wer klein, bedürftig und aufnahmefähig wie ein Kind ist, erlangt das Gottesreich. Danach steht der Abschnitt über den Lohn der Nachfolge mit der Aussage, wer um den eigenen Schatz im Himmel weiß und Reich ist dein anvertrauten spirituellen Reichtum der Nachfolge, der hat das ewige Leben. Zwischen diesen beiden Texten steht unsere Erzählung vom reichen Mann. Er stellt jene Adressaten dar, die ihren trügerischen Reichtum verlassen sollen, zugunsten einer Befreiung aus allen Bindungen, um frei wie Kinder und reich durch die Vaterschaft Gottes wie die Jünger ein neues Leben in Sicherheit und Vertrauen aufbauen zu können. Das Geld wird im Neuen Testament unter einer rein individuellen Perspektive betrachtet. Der Appell, die Botschaft, ist direkt an den Einzelnen gerichtet. Wie ist dein Umgang mit dem Geld? Anhand der Antwort weiß man, ob man arm oder reich ist. Somit wird klar, dass nicht das Geld das eigentliche Thema der Erzählung, vielleicht des Lebens ist, sondern das Reich Gottes, beziehungsweise das ewige Leben und wie man dazu gehören kann. Das Geld selbst ist im Neuen Testament nicht wert, eine selbstständige Rolle einzunehmen. Es hat vielmehr in Bezug auf das Leben eine gute, untergeordnete, dienende Funktion. Diese muss nun im konkreten Leben erschlossen werden. Eine Spende hilft anderen. Sie befreit aber nicht von der Abhängigkeit vom Geld. Für ein glückliches, gerechtes und würdiges Leben ist eher eine radikale Änderung verlangt, die uns von der Versklavung unter das Geld völlig befreit und zuerst auf Gott und auf seine Fürsorge schaut. Mit dem Vertrauen, dass das Leben von Gott herkommt und dass er, der einzig Gute, seine Kinder treu versorgt, schenkt dieser Glaube Mut, Freiheit und Aktionsraum, mit dem Geld angstfrei und sinnvoll, gemeindeorientiert und großzügig zu agieren. So ist man arm und zugleich reich im Sinne des Evangeliums. Diene ich dem Geld oder bediene ich mich des Geldes? Das ist die Frage des heutigen Evangeliums. Und zugleich die Anregung, sich frei mit dem Geld zu bewegen, von der einen guten Macht beschützt.